Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Hast du wieder was vorbereitet, wovon man nicht hasst?
Das weiß man oft erst hinterher. Für mich ist eine normale Sendung. Kann sein, dass morgen Österreich brennt. Aber lassen Sie sich einfach überraschen. Tschüss, bis heute Abend.
Tschüss.
Mag sein, dass Satiriker Jan Böhmermann nur Hellseher war am Donnerstag in seinem Online-Teaser zur neuesten Ausgabe vom Neo-Magazin Royal. Mag sein, dass er mehr wusste über das Enthüllungsvideo, von dem der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung Schnipsel veröffentlichten. Es zeigt den österreichischen Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache von der FPÖ. Im Jahr 2017 in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchennichte. Der spätere und am Samstag wegen der Videoaufnahmen zurückgetretene Vizekanzler hatte der Russin unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt, wenn sie seine Partei finanziell unterstützt und bei der wichtigen Boulevardzeitung Krone einsteigt. Ein Mini-Ausschnitt.
Sobald sie eine andere Zeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, ist man ganz offen. Da müssen wir uns zusammenhocken und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen gepusht werden, diese drei, vier Leute, die müssen abserviert werden.
Da fantasiert ein Politiker, wie er durch ausländisches Geld zu mehr Wählerstimmen kommt. Fantasiert, wer durch die Kronenzeitung gepusht, wer abserviert wird, damit die FPÖ in der Wählergunst steigt. Inzwischen wissen wir, der russische Unternehmer Igor Makarow hat laut Wirtschaftsmagazin Forbes gar keine Nichte. Authentisch ist und bleibt der Auftritt der FPÖ-Politiker Gudenus und Strache. Aus 6 bis 7 aufgezeichneten Stunden von versteckten Kameras in der Villa auf Ibiza haben wenige Ausschnitte gereicht für das Politbeben, für eine zerbrechende Regierung und Neuwahlen in Österreich. Kurz vor der Sendung konnte ich mit Martin Knobbe vom Berliner Hauptstadtbüro des Spiegel sprechen, der die kompletten Aufnahmen kennt, aber nur über Teile berichtet. Frage an Martin Knobbe, warum die Beschränkung auf Passagen über die Kronenzeitung und die Parteienfinanzierung am österreichischen Rechnungshof vorbei?
Plus die Auftragsvergabe an die Russin und den Auftragsentzug an die Strabag, das war auch noch ein wichtiges Thema.
Straßenbau.
Mhm. Genau, dass wir angesprochen haben. Guten Tag. Wir haben uns das Material angesehen und haben uns überlegt, was sind die politisch relevanten Dinge, was entspricht wirklich dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und haben uns dann auf diese Aussagen beschränkt. Das Material ist natürlich viel mehr, wie Sie richtig sagen, aber ein Großteil des Materials besteht entweder aus eher Belanglosigkeiten oder auch aus Wiederholungen, in denen immer wieder über die Krone geredet wird oder immer wieder über die böse Strabag. Oder sie tangieren wirklich private Dinge auf Gerüchtebasis von Politikern in hohen Ämtern. Darüber kann ich jetzt reden, weil es irgendwie auch schon Thema war. Und Herr Kurz, das ja auch selbst angedeutet hat, also Stichwort Sexorgien, Drogenkonsum und so weiter. Und da haben wir ganz klar gesagt, dass wir nicht dazu beitragen wollen, diese Gerüchte in die Welt zu setzen, die völlig unbestätigt sind und die eindeutig die Privatsphäre dieser Politiker berühren würde.
Wie ist denn, wir sind neugierig, Kollegenfrage, wie ist die Kontaktaufnahme passiert?
Ja, ich verstehe die Frage. Andererseits finde ich eben interessant, dass es Journalisten fragen, weil sie natürlich wissen, dass der Quellen- und Informantenschutz unser höchstes Gut ist und wir da absolut zurückhaltend sind, was diese Frage anbelangt. Ich kann Ihnen nur insoweit sagen, dass wir eben über verschiedene Leute erfahren haben, dass es da diese Begegnung in Ibiza gegeben haben muss, auch dass es da möglicherweise Videomaterial gibt. Und so sind wir dann die Kreise gelangt, die dieses Material in den Händen haben. Und so fand dann der weitere Kontakt statt.
Wann haben Sie das Video gesehen, Herr Knobbe?
Ich konnte einen Auszug des Videos bereits vor mehreren Monaten sehen und die komplette Datei, die haben wir vor, jetzt mittlerweile sind es wahrscheinlich 2 Wochen, bekommen.
Lohnt es Sie jetzt nach der Rolle von Satiriker Jan Böhmermann, Sie zu fragen?
Ja, also klar, die endgültige Antwort muss er selbst natürlich geben, aber es ist auch mittlerweile bekannt, dass wir nicht die Einzigen sind, die A, wussten, dass es diese Begegnung auf Ibiza gab und B, dass es da Videomaterial gibt. Davon wissen einige Leute in Österreich, davon wussten auch Menschen in Deutschland. Und so scheint es zu sein, dass eben auch Böhmermann an diese Information gelangt ist und die natürlich, was seinem Auftragsprofil als Satiriker auch entspricht, dann weidlich ausgenutzt hat und eben bei dieser Preisverleihung der Romy dann entsprechend mit seiner Kenntnis gespielt hat.
Jetzt zum Spiegel. Sie sind ja nur eine Zeitschrift, es kommen samstags raus, Freitag die Vorabverkündigung. Haben Sie denn jemals überlegt, nicht zu veröffentlichen? Wie sah denn Ihr Abwägungsprozess aus?
Naja, also uns war klar, dass wir das Material gerne sichten wollen und natürlich prüfen wollen, sowohl inhaltlich als auch dann in einem zweiten Schritt technisch. Und als wir diese Aussagen gehört haben, in denen es klar um ein, sagen wir mal so, eine Bereitschaft zu Korruptionshandlungen geht, in denen es um eine klare Einschränkung der Pressefreiheit geht und ein dubioser Verein genannt wird, über den Parteispenden am Rechnungshof vorbei also gesammelt werden sollen, war für uns eigentlich schon klar, dass das so eine Brisanz ist, die veröffentlicht werden muss. Und das ist ja, das war unser ausschlaggebendes Moment, dass wir gesagt haben, es kommt auf den Wert der Information an, auf die politische Relevanz. Und da, ab da war die Entscheidung klar, dass wir das nicht zurückhalten können.
Hätte denn der Spiegel das Video veröffentlicht, wenn es ein Spiegelredakteur gefilmt hätte?
Das ist nicht unsere Methode. Wir legen keine Leute mit versteckter Kamera rein. Also wir selbst machen so etwas nicht. Aber Sie wissen ja auch, dass es eben presserechtlich durchaus legitim ist, Material, das auch auf halblegale oder vielleicht auch illegale Weise zustande gekommen ist, dass wir Journalisten solches Material dann verwenden dürfen, wenn eben das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit das erfordert.
Und abschließend, Herr Knobbe, Ihre Prognose, hilft jetzt die Ibiza-Affäre dem Journalismus oder nicht?
Ich glaube schon, dass es gezeigt hat, dass man ja in gewisser Weise aufklärerisch tätig sein kann, wenn man auch solches Material verwendet und wenn man es eben nach diesen Kriterien bewertet, mit denen wir es bewertet haben. Und ein ganz entscheidender Moment war ja, dass wir gesagt haben, das Wichtigste ist, dass das Material echt ist, dass wir da keine Fälschung aufsetzen. Und das war ja auch zeitlich gesehen unser ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, egal wie lange es dauert, diese Prüfung müssen wir natürlich abwarten. Insofern, glaube ich, war das schon ein Akt ja, des investigativen Journalismus, der für Aufklärung gesorgt hat. Und zwar in der Hinsicht, dass eine Partei, die nach außen hin gewisse Themen und Tugenden propagiert, hinter der Fassade ganz, ganz anders aussieht. Und insofern war das, glauben wir, ein Akt der Aufklärung.
Danke, Martin Knobbe vom Berliner Hauptstadtbüro des Magazins Der Spiegel, für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Es gibt Leute, die spekulieren, dass das Ibiza-Video eine Satireaktion ist. Auf jeden Fall gab es Konsequenzen. Österreichs Vizekanzler Strache ist zurückgetreten, auch als FPÖ-Parteichef. Anne Will fragte die derzeitige Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD. Die Aufnahmen wurden ohne Zustimmung von Hans-Christian Strache gemacht. Das sei in Deutschland verboten. Ist es dann komplett unproblematisch, das Material zu veröffentlichen? Die Antwort von Katharina Barley gestern Abend in der ARD.
Also als Justizministerin ist man gehalten, sich nicht zu Einzelfällen zu äußern, die noch Gegenstand von Gerichtsverfahren werden. Deswegen sage ich das jetzt eher allgemein.
Das vermuten natürlich, Sie, dass es Gegenstand von Gerichtsverfahren wird?
Das ist in Spanien passiert. Das wird dann nach spanischem Recht zu beurteilen sein, was die Aufnahmen selbst. Aber natürlich gibt es Vorschriften, die schützen vor unbefugtem Abhören, Aufzeichnen, Verwenden. Aber es ist eben was völlig anderes, was Investigativjournalismus darf.
Mitgehört vor knapp 2 Stunden hat Stefan Brink, er ist Jurist und der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Alle loben die freie Presse, die Aufdeckungen, die zu dem Strache-Rücktritt geführt haben. Und Sie, Stefan Brink, mahnen. Warum?
Ja, weil wir uns das ganze Bild anschauen müssen. Es ist vollkommen richtig und absolut begrüßenswert, wenn die Presse ihren Job macht. Das, was ihr Job ist, entscheidet sie zunächst auch mal vollständig selbst. Sie entscheidet, welche Themen öffentlichkeitsrelevant ist und die Presse entscheidet auch, wie sie Themen rüberbringt, wie sie die anbietet. Ich meine, und da setzt meine Kritik an, dass es hochproblematisch ist, wenn man Aufnahmen, die aus einem offensichtlich kriminellen Kontext stammen, veröffentlicht und das in einer Art und Weise tut, wie der Spiegel und die Süddeutsche das gemacht haben. Sie haben nämlich nicht nur einen Wortbeitrag gebracht, und was ja vollständig ins Belieben der Presse gestellt ist, welche Themen sie wählt und wie sie das darstellt, sondern sie haben zeitgleich zu diesem Wortbeitrag das Video, das offensichtlich kriminell hergestellt worden ist, ins Netz gestellt. Das zwar nach journalistischer Überarbeitung und Begrenzung des Gesamtmaterials auf 6 oder 7 Minuten Ausschnitt, aber sie haben tatsächlich dieses aus einer kriminellen Tat stammende Video ins Netz gestellt. Und das ist das, was ich kritisiere. Das ist das, was ich, wo ich sage, das war kein Ruhmesblatt für Spiegel und die Süddeutsche. Da hätte man deutlich zurückhaltender, deutlich auch schonender mit allen Betroffenen umgehen können, indem man etwa zunächst mal sich auf einen Wortbeitrag beschränkt und das Videomaterial durchaus vorhält, auch nutzen darf, wenn sich in der öffentlichen Diskussion Fragen ergeben, ob das stimmt, ob das Tatsachen, belegbare Tatsachen sind, die dort berichtet werden. Aber das zeitgleich mit dem Wortbeitrag ins Netz zu stellen, das halte ich für eine ganz schwierige und datenschutzrechtlich hochproblematische Angelegenheit.
Kein Ruhmesblatt für den Spiegel und die SZ haben Sie es genannt. Und jetzt sagen Sie kriminelles Unrecht. Was ist denn jetzt genau kriminell?
Kriminell ist, nach dem, was wir wissen, sind die Umstände der Aufzeichnung, die dort stattgefunden hat. Da ist ein Politiker in eine, offensichtlich, der Spiegel nennt es Falle, gelockt worden und ist dort aufgezeichnet worden, ohne dass er das wusste. Er wusste nicht, dass er aufgezeichnet wird, er wusste nicht, dass er gefilmt wird, er wusste nicht, dass er mit seinen Aussagen in die Öffentlichkeit geholt wird. Das heißt, aus seiner Sicht befand er sich in einem nicht öffentlichen Kontext und ist durch die Veröffentlichung auch in gewisser Weise bloßgestellt worden. Das ist mein Petitum, das ist sozusagen aus Sicht der Presse ihr gutes Recht, solche Themen anzusprechen, aber die Art und Weise, wie es geschehen ist, nämlich das Video ins Netz zu stellen, sodass es weltweit gesehen werden kann, dass auch weltweit wir diese Bilder alle im Kopf haben, das halte ich für hochproblematisch. Das war aus meiner Sicht kein Ruhmestat.
Die Bundesjustizministerin Barley hat es angesprochen. Was hat denn spanisches Recht mit unserem Fall zu tun?
Das geht zunächst mal um die Frage des Ortsrechts. Ja, offensichtlich fand das ja in Ibiza statt. Und wir haben zwar inzwischen, was Datenschutzrecht angeht, ein europäisches einheitliches Recht, aber zum damaligen Zeitpunkt der Aufnahme und insbesondere auch was die Frage angeht, was presserechtlich zulässig ist oder nicht, wird man zunächst mal auf das spanische Recht schauen müssen.
Spielt es eine Rolle, Herr Brink, dass Spiegel und Süddeutsche das Video nicht selbst gedreht haben?
Ja, es gibt eine wirklich breite Rechtsprechung von unserem Bundesverfassungsgericht, aber auch von europäischen Gerichten zu der Frage, wie darf die Presse mit heimlich oder vielleicht sogar rechtswidrig erlangtem Material von Dritten umgehen. Und da gibt es eine breite, aber inzwischen immer differenzierter werdende Rechtsprechung, dahingehend, dass es Sache der Presse ist, sich zu überlegen, was ist veröffentlichungswürdig und was nicht. Die Presse muss aber auch, und das ist mein Punkt, die Presse muss auch darüber entscheiden und darauf achten, dass sie bei der Art und Weise, wie sie vorgeht, wie sie auch die Unterlagen, die sie bekommen hat, veröffentlicht, darauf schauen, dass sie nicht zusätzlichen, sozusagen überflüssigen, überschießenden Schaden anrichtet. Und das haben aus meiner Sicht Spiegel und SZ in dem Punkt getan, indem sie das Video zeitgleich mit dem Wortbeitrag ins Netz gestellt haben.
Die Einschätzung von Stefan Brink, Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg. Danke.
Sehr gern.
Medias Res.
Der Zeitungsrechercheverbund Europe's Far Right beschäftigt sich mit Rechtspopulisten und der extremen Rechten in Europa. Gegründet hat er sich dezidiert vor der Europawahl, um Kampagnen, Falschmeldungen, Strategien der Rechtsaußenparteien journalistisch aufzuarbeiten, aufzudecken. In dem Netzwerk dabei ist zum Beispiel der Falter aus Wien, die Gazeta Wyborcza aus Warschau, die Taz in Berlin. Kurz vor der Sendung habe ich mit Marlene Gürgen gesprochen. Sie ist Taz-Journalistin und Mitglied im Rechercheverbund Europe's Far Right. Die Frage an Marlene Gürgen: Das Zuschanzen von Aufträgen, so wie im Ibiza-Video gezeigt, ist das ein Einzelfall, wie fast alle sagen?
Also was wir auf jeden Fall sagen können, ist, wenn wir uns anschauen, was die rechten Parteien in den unterschiedlichen Ländern in Europa so machen, dann ist das Anliegen, Medien unter Kontrolle zu bringen, da ein ganz zentraler Bestandteil der Strategie. Und da sehen wir auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir sehen natürlich auch Unterschiede, die haben dann aber vor allen Dingen damit zu tun, dass die weit rechten Parteien ja unterschiedlich viel Macht und Einfluss haben. Also es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich an der Regierung bin, ob ich möglicherweise sogar alleine regiere oder ob ich in der Opposition bin. Aber deshalb würde ich sagen, also wir können natürlich nicht sagen, ob sich genau so etwas woanders auch zugetragen hat, aber das dahinterstehende Muster oder die dahinterstehende Motivation, die ist auf jeden Fall eine, die wir auch bei anderen rechten Parteien in europäischen Ländern finden.
Was wissen Sie denn über die Rolle Russlands? Welche Rolle spielt Russland nun, welche nicht?
Ja, also Versuche der Einflussnahme von russischer Seite, die gibt es auf jeden Fall auch in anderen Ländern. Wir wissen ja auch, dass es auch Versuche gab, auf einzelne AfD-Abgeordnete Einfluss zu nehmen. In Italien zum Beispiel ist das auch ein Thema. Und wir können, glaube ich, grundsätzlich davon ausgehen, dass Russland ein Interesse daran hat, die EU zu destabilisieren und dass dabei die rechten Parteien auch eine Rolle spielen und dass deswegen da quasi dieses Interesse an Einflussnahme gibt. Ich glaube, es ist aber auch wichtig zu sagen, dass nach allem, was wir sehen, es jetzt nicht so ist, dass die rechten Parteien die Russen brauchen, um beispielsweise Medienlandschaft unter ihre Kontrolle zu bringen. Das zeigt ja letztendlich auch das Beispiel Österreich, denn da ist es ja auch so, also große Teile der Kronzeitung, um die es da geht, die wurden ja tatsächlich verkauft, aber eben nicht an eine russische Oligarchin, sondern an einen österreichischen Immobilienunternehmer. Und also ich glaube, man muss in dem Zusammenhang schon schauen, dass man nicht den Eindruck erweckt, dass quasi rechte Politiker in Europa fremdgesteuert würden durch Russland oder dann nur Marionetten seien der russischen Interessen. Ich glaube, die handeln zu einem großen Teil schon auch aus eigenen politischen Interessen und sind insofern dann auch selbst dafür verantwortlich.
Warum ist dann eigentlich nicht der Falter, der ist ja nun Mitglied in Ihrem Rechercheverbund, Europe's Far Right, mit dem Ibiza-Video rausgekommen?
Naja, also der Falter wurde ja eingebunden von den deutschen Medien, von Spiegel und Süddeutscher Zeitung. Und die waren ja auch diejenigen, die das in Österreich dann auch groß gebracht haben. Ich glaube, das ist jetzt alles, was ich von der Taz dazu sagen kann.
Okay, trotzdem versuchen wir nochmal den Vergleich. Kommt Ihnen das alles furchtbar neu vor oder doch durch Ihre Recherchearbeit schon irgendwie bekannt?
Also ich finde, das passt eigentlich sehr gut dazu, was wir bisher gesehen haben in den letzten Jahren dazu, wie rechte Parteien sich in Bezug auf Medien zu verhalten. Also wenn wir nach Ungarn schauen beispielsweise, ist es ja kein Zufall, dass Ungarn jetzt auch in dem oder von einer Urbanisierung der Medien da gesprochen wird, also Ungarn als Vorbild genannt wird. Da haben wir eine Situation, dass eben die staatlichen Medien eigentlich schon vollständig unter Kontrolle sind, aber eben auch die privaten Medien zu großen Teilen entweder dicht gemacht wurden oder eben vertrauten Orbans gehören. Das heißt, da sind Falschmeldungen und rassistische Propaganda ist da quasi der Normalzustand, was natürlich auch für die verbliebenen Kollegen extrem schwer macht, da noch gegen anzuhalten, also für die verbliebenen Kollegen, die kritisch und frei berichten wollen. Und auch in Polen zum Beispiel sehen wir, da hat eigentlich die Regierung, die PiS, hat direkt nach ihrem Amtsantritt ein Gesetz erlassen, was die öffentlich-rechtlichen Medien unter Kontrolle bringt und setzt gleichzeitig auch die privaten Medien unter Druck. Zum Beispiel auch einfach, indem die Regierung keine Anzeigen mehr schaltet in privaten Medien, was natürlich ein großer finanzieller Faktor ist. Das wiederum ist was, was wir auch in Österreich gesehen haben. Seit es dort jetzt schwarz-blaue Regierungen gab, dass also gerade die FPÖ-geführten Ministerien nicht mehr in bestimmten Medien keine Anzeigen mehr gestaltet haben und dafür in Medien, die man eigentlich als rechtsextrem bezeichnen kann, eben schon. Also das sind so Strategien, so Elemente, die wir da im Vergleich eigentlich überall sehen.
Die Einschätzung von Marlene Gürgen von der Taz, Mitglied im Rechercheverbund Europe's Far Right. Und jetzt rein nach Österreich. Ich bin verbunden mit Klaus Herrmann. Sie sind der Chefredakteur der begehrten Kronenzeitung. Hallo nach Wien.
Hallo.
Was ging in Ihnen vor, Herr Herrmann, als Sie erstmals Ausschnitte aus dem Ibiza-Video gesehen haben, insbesondere die Passagen, als es um den Plan ging, Ihre Krone zu übernehmen?
Ja, das war wirklich ein Nachmittag oder ein früher Abend, der in unserem Haus in die Geschichte eingehen wird oder schon eingegangen ist. Wir hatten Vorwarnungen, es wurde ja auch bei uns recherchiert. Wir hatten ein wenig Ahnung, dass hier belastendes Material über den Vizekanzler veröffentlicht wird und dass die Kronenzeitung dabei eine Rolle spielt. Insofern waren wir vorgewarnt und haben uns in unserem Newsroom in einer größeren Anzahl von Kollegen das Video um 18:01 Uhr, glaube ich, angesehen und haben eigentlich nur noch ungläubig gestaunt und uns einfach, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, dass so etwas möglich ist, dass Politiker so dolldreist sein könnten, sei es unter Alkohol oder sonstigem Einfluss, sei es getrieben von schönen Frauen oder was auch immer, zu solchen unglaublichen Äußerungen oder allein schon, wie man auf solche Ideen kommen kann. Da waren wir eigentlich zunächst einmal völlig von den Socken, haben aber, glaube ich, schon im ersten Affekt unter uns gesagt, das, was dann auch passiert ist, der muss gehen. Das kann kein Politiker überleben.
Und wie denken Sie rückblickend darauf, dass er zeitweilig der Liebling Ihrer Zeitung war, der Strache?
Den Liebling unserer Zeitung würde ich nicht stehen lassen. Natürlich ist immer wieder beobachtet worden und auch kritisiert worden von manchen Medien, dass die Kronenzeitung besonders freundlich über die Freiheitlichen berichtet. Unsere eigene Einschätzung ist eine, dass wir ein vielleicht korrekteres und einen positiveren Umgang mit den Freiheitlichen hatten als viele andere. Das heißt aber nicht, dass wir nicht immer wieder sehr kritisch berichtet hätten und vor allem, dass aus unserer Einschätzung objektive oder korrekte Berichterstattung von den Freiheitlichen ganz offensichtlich ohnehin nicht geschätzt wurde. Sonst hätte man ja nicht solche Fantasien geboren, die Krone müsse man übernehmen, um dann wirklich seine eigenen Ideen durchsetzen zu können.
Herr Herrmann, wie organisiert sich denn gerade der Widerstand gegen diese Käuflichkeitsoffensive?
Dieser Widerstand organisiert sich jetzt wirklich rundum in dem im Haus, nicht nur in unserem Haus. Ich bin heute auch schon gefragt worden, können wir jetzt überhaupt noch objektiv über die FPÖ berichten? Dazu muss ich sagen, nein, können wir nicht. Dazu sind wir viel zu sehr getroffen, als dass wir jetzt den Anspruch erheben könnten, objektiv über diese Partei zu berichten oder gar über den Herrn Strache und den Herrn Gudenus objektiv zu berichten. Das können wir nicht.
Herr Herrmann, dann mal gerade, weil unsere Sendung dem Ende zugeht, schauen wir mal auf Ihre Headline. Haben Sie die schon im Kopf? Hören Sie mal erstmal unseren Jingle und dann geben Sie die Antwort.
Sekunde. Es schwebt noch herum, dass der Innenminister gehen wird müssen. Es ist noch nicht endgültig bestätigt, aber wir rechnen mit einer Bestätigung und dann kann das so in die Richtung gehen. Kickl muss gehen, die FPÖ verlässt die Regierung. Das wäre jetzt einmal gedanklich unsere Schlagzeile für den morgigen Tag.
Dankeschön, Klaus Herrmann, Chefredakteur der Kronenzeitung. Und das
Dankeschön.
War Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Nach den Nachrichten der Büchermarkt heute mit Jan Drees und mit einer Besprechung von Hermann Kapfers Panoramabuch 1919.